Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gestern Abend gab es in Berlin eine große Demonstration gegen steigende Mieten in Großstädten. Weitere Proteste fanden in 19 deutschen Städten statt, darunter in München, Köln und Dortmund. Rund 55.000 Menschen gingen nach Veranstalterangaben auf die Straße. In Berlin begann auch die Sammlung von Unterschriften für das umstrittene Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Während Grünen-Chef Robert Habeck sich eine solche Maßnahme notfalls vorstellen kann, lehnte SPD-Chefin Andrea Nahles dies ab. Alles ein Anlass für uns, einmal darüber nachzudenken, wie man städteplanerisch wirken kann, um die Städte zukunftsfähig zu machen. Doch zunächst die Frage an die Stadtplanerin Cordelia Pollina nach ihrer ganz persönlichen Stadt der Zukunft.
Meine Traumstadt der Zukunft ist eine Stadt mit ganz, ganz wenig Autos und eine Stadt, die ganz vielfältige Nutzungen beherbergt, also wo es ein buntes Leben aus kulturellen Einrichtungen, aus Gastronomie, aus Einzelhandel, aus sozialen Infrastrukturen gibt und in der sich ganz viele verschiedene soziale Schichten es leisten können zu leben.
Sie haben einmal gesagt, wer die Stadt der Zukunft planen will, müsse sich die deutschen Gründerviertel zum Vorbild nehmen. Warum?
Das sind Baustrukturen, die sind ganz flexibel nutzbar. Da haben wir Häuser, in denen ganz viele Nutzungen übereinander gestapelt sind. Im Erdgeschoss finden wir oft Geschäfte oder Restaurants. In den Geschossen darüber gibt es vielleicht Büros und natürlich dann Wohnungen. Es gibt spannende, schöne Platzstrukturen. Es gibt eigentlich kurze Wege und dann nachträglich eingebaut einen öffentlichen Nahverkehr. Und das ist eigentlich eine ideale Stadt mit Mischnutzung und kurzen Wegen und einer Vielfalt. In der lässt sich's, glaube ich, sehr gut leben.
Auf welchen Zeitraum gesehen kann man eigentlich Stadtplanung betreiben? Ein Beispiel mal, ich las letzthin in einem Erdkundebuch, das im Jahr 2009 erschienen ist. Darin wurde eine Stadt in Brasilien sehr gelobt als nachhaltig, verkehrsberuhigt, ein tolles Bussystem, also eine Vorzeigestadt. Wenn man heute über diese Stadt liest, dann fahren da wieder mehr Autos. Es gibt Slums, weil so viele Menschen von dem Wohlstand angezogen wurden. Die Busse sind überfüllt und teuer. Was ich sagen will, wie lange können stadtplanerische Konzepte wirksam sein?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Entwicklungen, die sich rasant verändern. Also beispielsweise die Verkehrswende oder die Dieselaffäre, das nimmt gerade einen Speed auf oder auch die steigenden Mieten. Das hätten wir uns so vielleicht vor 5 oder 10 Jahren in dieser Vehemenz noch nicht gedacht. Auf anderer Seite sind viele stadtplanerische Steuerungsinstrumente, die wir haben, die haben eine ganz langfristige Wirksamkeit. Was wir aber beachten müssen, ein ganz wichtiges Gut, mit dem wir städtebauliche Entwicklung steuern können, ist der Boden. Und die Frage, in wessen Händen dieser Boden ist, die ist ganz entscheidend für eine zukunftsfähige Stadtplanung. Und wenn dieser Boden verkauft wird, etwa weil eine öffentliche Hand, eine Kommune ganz viel Geld einnehmen möchte, dann fehlt der Kommune hier ein wichtiges Steuerungsinstrument. Und das ist dann wirklich langfristig weg, weil es ist für sehr viele Kommunen unmöglich, den Boden wieder neu zu erwerben. So viel Geld hat sie gar nicht. Und deswegen ist das so eine Diskrepanz zwischen Langfristigkeit der Steuerungsinstrumente und Kurzfristigkeit der Entwicklungen. Die macht Stadtentwicklung sehr schwierig.
Stichwort Flächengerechtigkeit, richtig?
Ja, zum Beispiel, genau. Also die Flächenkonkurrenzen in vielen Städten nehmen zu. Wir haben eine große Wachstumsdynamik in vielen Städten zu beobachten. Ganz viele neue Menschen ziehen in die Städte. Gleichzeitig möchten sich Firmen dort ansiedeln. Die Menschen müssen ja auch Arbeit finden. Wir brauchen dann für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner neue Schulen, neue Kitas. Und das sind eigentlich alles Nutzungen, die um die gleichen Flächen kämpfen. Nämlich sind das meistens gut erschlossene, gut an den öffentlichen Nahverkehr und zentral liegende Flächen. Und da muss eine Stadt dann entscheiden, welcher Nutzung gebe ich diese Fläche oder wie kann ich auch Flächen mehrfach nutzen, also Nutzungen überlagern, etwa indem ich einen Sportplatz auf einen eingeschossigen Baumarkt draufsetze oder darauf Wert lege, dass nicht mehr eingeschossige Supermärkte gebaut werden, sondern dass diese Supermärkte in den Wohnungsbau integriert werden.
Welche anderen Modelle könnte es geben, um dieses Problem des teuren Wohnraums zu lösen?
Es gibt zum Beispiel in Wien spannende Konzepte, wo die individuelle Wohnung relativ klein ist und dann aber im Haus Raum besteht für gemeinschaftliche Nutzungen, den man dann aber schon auch mit der Miete bezahlt, zum Beispiel Gemeinschaftsküchen oder gemeinschaftlich nutzbare Aufenthaltsräume und Bibliotheken, bis hin zu der Frage, braucht jeder Mensch eine eigene Badewanne oder ist es nicht viel toller, wenn man eine Sauna mit Badewannen im Keller sich teilt, weil das nutzt man ja oft gar nicht so häufig. Also ich glaube, da kann man viel flexiblere Konzepte denken und es ist sicherlich generell wichtig, im Zuge der Flächenressource, die knapp ist, die Wohnfläche schon zu reduzieren. Aber man braucht dann einen guten Ausgleich und das muss sozial verträglich sein.